Hey, hier ist eine ganze Sammlung an Bibeln. Braucht jemand eine Bibel? Ich habe hier eine ganz dicke. Dann habe ich hier noch das Tagebuch. Oh, 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 oh. Da gucke ich lieber nicht rein. Und die andere Bibel ist schon unten. Hey, großartig. Letzter Abend. Und ich gratuliere euren Leitern dazu, dass sie mutig gewesen sind. Weil normalerweise spreche ich überhaupt nicht mehr auf Jugendevents. Das habe ich nur gemacht, weil euer Pastor mich so lieb gebeten hat. Dann habe ich gedacht, okay, du hast schon zweimal Nein gesagt, du kannst nicht nochmal Nein sagen. Weil normalerweise lädt man Leute in meinem Alter nicht ein, auf Jugendevents zu sprechen. Meine Große ist 26, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ihr denkt, wie ihr drauf seid. Da ist so eine Riesenkluft, aber ich ehre den Glauben von eurem Pastor. Pastor hat immer recht, goldene Regel Nummer 1 in der Kirche. Und deswegen, glaube ich, wird es heute Abend großartig werden. Vor dem Film, was gibt es immer vorm Hauptfilm? Werbung, genau. Es gibt auch heute Abend Werbung. Da irgendwo unten in der Nähe vom Büchertisch im Foyer kannst du ein paar Ressourcen erwerben. Und zwar zwei Bücher, für die ich mit zuständig bin. Das hier heißt Aufbruch in dein verheißenes Land. Das kostet nur 5 €. Das ist sogar für Teenager zu erwerben. Und das ganze Buch geht darum, wie kriege ich das, was Gott mir versprochen hat, in mein Leben rein. Weil Theorie hilft ja nichts, wenn du das Ganze nicht in die Praxis reinbekommst. Dieses Buch kostet 10 €, das ganze Buch. Das heißt, der Herzschlag Gottes geht nur darum, wie kann ich meine Freunde für Jesus gewinnen. Und jetzt steigert sich die Werbung, weil ab jetzt hat es nichts mehr mit mir zu tun. Ich habe 2 CDs aus meiner Gemeinde mitgebracht. Beide Live-CDs. Wer weiß, dass Live-Lobpreis nochmal eine ganz andere Kiste ist als Studio-Lobpreis. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Beide sind live aufgenommen. Die erste, Jesus allein, die kostet nur noch 8 €. Es gibt nur noch ganz wenige Exemplare davon. Und die zweite, die ist am letzten Wochenende erschienen, die heißt Dein Licht scheint. Beide sind aus meiner Gemeinde, hammermäßiger Lobpreis. Die kostet 12 € und beides zusammen kostet 18 €. Also alle, die in Mathe aufgepasst haben, wissen, das ist ein Megapreis. Und wenn du sagst, ich habe kein Geld, hier ist der Trick von einem erfahrenen Vater. Guck deine Eltern an und sag, ich würde so gern diese Lobpreis-CD haben. Das würde ich so gern singen, auch bei mir im Zimmer. Das macht was mit meinem Herzen. Ich verspreche dir, sie kaufen dir alles. Woher weiß ich das? Ich habe selber Kinder. Wenn du den falschen Blick anwendest, so, dann gibt's nichts. Aber wenn du das richtig machst, mach es nur clever. Und weil Großzügigkeit ganz wichtig ist. Der Pastor ist schon weg. Ist ein Papa, oder? Einmal Papa mitbringen. Alle Lobpreisleiter von heute Abend, ihr könnt einfach zu dem Stand gehen und euch beide CDs einfach so mitnehmen, weil ich glaube, Lobpreisleiter müssen sich ständig weiterbilden, gute Sachen hören. Jetzt habe ich noch 2 übrig. Wer hätte denn gern eine? Oh. Okay, wie machen wir das jetzt? Schaka, Laka, Haka. Nö, doch nicht. Oh. Du hast das so lieb gesagt, sie gehört dir. Genau, weil du sagst, was? Nein! Deswegen hast du sie. Wenn du mal verheiratet bist, sag sowas nie. Was? Nein! Oh. Awesome! So, dann habe ich noch ein paar goldene Regeln. Wenn ich predige, stelle ich goldene Regeln auf. Wer mag Regeln? Keiner, macht nichts, stellen wir trotzdem auf. Okay, also, ich bin sensibel. Weiß einer, was sensibel ist? Das heißt, wenn du sagst, ey, du Idiot, dann denke ich den ganzen Tag drüber nach. Das ist sensibel. Hochsensibel heißt, du gehst in Therapie, wenn dir das jemand sagt. Aber ich bin nur sensibel. Das heißt, wenn du mich böse anguckst, während ich predige, dann predige ich schlecht. Dann guckst du mich noch böse an. Dann wird das noch schlechter. Und dann haben wir echt einen bescheidenen Abend. Du bescheidener Abend, ich bescheidener Abend. Das geht nicht, oder? Also hier ist der Tipp. Guck mich nett an. So. Schritt Nummer 1. Nummer 2, ich glaube an Response. Also das ist ja jetzt Gottes Wort. Stell dir vor, deine Mom, kann deine Mom irgendetwas besonders gut kochen? Okay, alle lieben das in der Familie. Ihr sitzt alle am Tisch. 6 Leute sitzen am Tisch. Mom kommt rein mit der Lieblingsspeise von diesen 6 Leuten. Sie stellt das auf den Tisch. Keiner sagt was. Also, Dann wird sie denken, sag mal, das war das Beste, was ich gemacht habe. Das ist das, was ihr wolltet. So, das Beste, was du ihr geben kannst, ist, sie stellt das auf den Tisch, du hast die Gabel schon in der Hand, sagst, meins, her damit. Dann merkt sie, ich habe gut gekocht. So, beim Predigen ist das, du gibst einen Response. Das heißt, wenn ich irgendetwas sage, irgendetwas, wo du sagst, gar nicht so schlecht, dann sagst du, nein. Das sagen alle Leute, die länger als 20 Jahre gläubig sind. Bist du das? Nein. Okay, also, ja du. Du darfst Amen sagen. Sonst sagst du, come on! Oder, ich komme aus Norddeutschland. Weißt du, das Maximum an Emotionen, was du da sagen kannst, ist, jo. Jo. Jo, bei uns ist dasselbe, als wenn jemand in Afrika auf dem Stuhlchen sagt, oh brother, come on, preach it, go, man. Das ist bei uns, jo. Was auch immer du machst, wenn es irgendeinen guten Satz gibt, sag was. Und guck nett. Und dann haben wir einen großartigen Abend, okay? Yes, baby. Wir schlagen die Bibel auf in Matthäus 14, 26. Die meisten haben sowieso gar keine Bibel dabei. Dann macht eure App auf. Aber sobald du den Text gelesen hast, kein Facebook-Check, kein Instagram-Check, kein E-Mail-Check und kein Bananen-Check. Nichts dergleichen. Nur da rein. Und ich werde das nicht in einem vorlesen, sondern ich nehme euch mit in die Geschichte rein. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, vielleicht kennt ihr die Geschichte auch nicht. Aber ich brauche heute Abend eure Fantasie. Also, eure Generation hat ein Problem mit Fantasie. Woher weiß ich das? Die meisten Leute lesen keine Bücher mehr. Ein paar schon. So, das heißt, es ist ganz schwierig, sich in etwas reinzudenken. Und ich bin ein Typ, ich habe als Teenager unheimlich viele Comics gelesen. Liest irgendjemand von euch Comics? Das ist sehr gut, dann kannst du vielleicht Prediger werden, weil dann denkst du in Bildern. Ich denke heute Abend in Bildern mit euch. Ich brauche eure Fantasie. Schafft ihr das? Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ihr gläubig werdet, würde ich sagen, das war nix. Ich brauche eure Fantasie. Schafft ihr das? So. Wir sind in Matthäus 14, 26. Und was ist der Background? 12 Männer sitzen in einem Boot. Weil Jesus gesagt hat, geht in das Boot, fahrt über diesen See. Jetzt sitzen 12 Männer in einem Boot und das passt natürlich. Ihr macht jetzt einen auf G12, habe ich gehört. Ich habe das Wort für euch. G12 live im Boot. 12 Männer in einem Boot. Es sind 12 Männer, es sind nicht 12 Mädchen, es sind nicht 12 Jungs, es sind nicht 12 Senioren, es sind 12 Männer. Okay, könnt ihr sie sehen? 12 Männer sitzen im Boot und jetzt passiert Folgendes. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. 12 Männer im Boot, coole Typen, Fischertypen, Typen, ganz stark, keine Schwäche zeigen, Macho-Gesellschaft, 12 Männer und auf einmal geht dort ein weißes Wesen auf dem Wasser und sie denken, ein Gespenst. Was machen sie jetzt? Sie schreien alle laut vor Angst. Kann ich mal 12 Männer haben, die ganz laut schreien, wie sich das anhört? Hey, ich sagte Männer. Aber Jesus sprach sie sofort an und er sagt, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht, ich bin's. Und alle, Jesus macht das nie wieder. Ich dachte schon, das ist ein Gespenst. Ein Gespenst. Ich habe schon die letzte SMS an meine Frau geschrieben. Ein Gespenst. Oh. Jetzt sind alle ruhig. Eben haben sie noch geschrien, jetzt sind alle ruhig. Da sagte Petrus. Leute, die schon öfter in der Bibel gelesen haben, wissen, jetzt, wo alle ruhig waren, wo keiner was sagt, es kann nur einen geben, der jetzt was sagt. Sein Name ist Petrus. Weil Petrus war ein Typ, der hat immer was zu sagen gehabt, auch wenn er nichts sagen sollte. Und wir alle kennen auch Leute in unserer Mitte. Nein, wir gucken keinen an, die immer was sagen, wenn sie nichts sagen sollen. Aber Gott liebt Leute, die immer was sagen, wenn man nichts sagen soll. Er kann die gut einbauen. Keiner sagt was. Da sagte Petrus. Woher weiß ich, dass Petrus was sagte? Wenn ich hätte wetten müssen, wer wird jetzt was sagen? Was denkst du so? 10 Euro, wer wird was sagen? Würde ich sagen, Petrus, das ist doch einfach. Da gibt es ja gar keine Wettquote. Ich wette natürlich nicht, aber wenn ich wetten würde, dann würde ich auf Petrus wetten. Warum? Ich weiß, eines Tages sagt Jesus, der Sohn Gottes, der gar keinen Rat braucht, der Einzige, der gar keine Ratgeber braucht, er sagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde sterben. Und Petrus denkt, der wird sterben. Ich dachte, der übernimmt Israel, König, Messias und so. Und ich werde sowas wie der Premierminister oder irgend sowas. Wenn der jetzt stirbt, werde ich kein Minister, dann bringe ich kein Geld mit nach Hause, dann gibt es Meckern von der Alten. Das? Nee. Und er nimmt Jesus beiseite. Zieh dir das mal rein. Er nimmt Jesus beiseite. Er sagt, Jesus, hör mal, das mit den Wundern, großartig. Und Totenauferweckung. Mann, ist das hervorragend. Deine Predigten sind der absolute Hammer. Du weißt, ich liebe es, bei dir zu sein und ich krieg's jetzt sogar hin, meine Feinde zu lieben. Aber das mit dem Leiden und Sterben, Jesus, lass das mal lieber. Sag das den Leuten nicht, das macht ihnen Angst. Mach das ein bisschen anders. Und Jesus guckt ihn an und sagt, Petrus, weich hinter mich, du denkst teuflische Gedanken. Ein anderer Moment, den Berg der Verklärung, kennt ihr den? Dann nimmt Jesus 3 Leute mit. Das ist schon voll VIP-mäßig. Also jetzt passt das nicht mehr mit den 12. Es gibt auch 3er-Gruppen. So, er nimmt 3 Leute mit. Und sollte ich dir was sagen? Er hätte 100 mitnehmen können. Er hätte 12 mitnehmen können. Er nimmt 3 mit. Wenn Jesus auf den Berg geht und er nimmt 3 mit und du bist einer von den 3, dann sagst du einfach, Dankeschön. Jetzt ist Jesus auf dem Berg. Der Berg der Verklärung und die himmlischen Scheinwerfer, die werden komplett auf Jesus gerichtet. Man kann auch sagen, die Herrlichkeit Gottes war auf ihn. Er strahlte alles voll Scheinwerfer auf Jesus. Und nun stell dir das mal für einen Juden vor. Der Messias, Mose erscheint, der Geber des Gesetzes und einer der größten Propheten, Elia. Ich will dir was sagen, wenn du das siehst, mehr geht nicht. Es wird nie wieder besser, das ist der Höhepunkt, mehr geht nicht. Messias, Mose, Prophet, mehr geht nicht. Das ist der Moment, da sagst du einfach nichts, da beugst du deine Knie und sagst, danke, dass ich dabei sein darf. Gott, ich bete dich an, oder du sagst einfach gar nichts. Du darfst dich auch platt auf den Boden legen, aber du sagst nichts. Petrus sieht das, die anderen beiden Jungs haben das schon gerallt. Messias. Und er sagt, Ich habe eine Idee. Wir könnten 3 Hütten bauen. Eine für den Jesus, eine für den Mose und eine für den Elia. Wie findet ihr das? Und die anderen denken, kennt ihr das deutsche Wort Fremdschämen? So, schade. Weil das andere darf ich nicht sagen. Will ich auch nicht sagen. Möchte ich auch nicht sagen. Und ich will auch keinen Ärger mit eurem Pastor haben. Aber ich denke, Petrus, sag doch einfach nichts. Dann ist alles gut. Es ist alles ruhig, 12 Männer sind im Boot. Seid ihr noch mit im Boot? Da sagte Petrus. Du denkst, oh, was kommt jetzt? Herr, wenn du es bist, wenn das jetzt ein Film gewesen wäre und ich wäre der Regisseur, dann hätte ich gesagt, stopp! Petrus, was ist mit deinen Ohren los? Eben hast du geschrien wie so ein kleines Mädchen, weil du dachtest, da ist ein Gespenst. Gespenst? Und dann sagte Jesus, ich bin's. Was hast du daran nicht verstanden? Also sagt man jetzt nicht, wenn du es bist. Wenn Jesus sagte, ich bin's, dann sagt man, jo, oder Herr, sprich zu mir, oder großartig, du bist es. Wenn Jesus sagt, ich bin's, sagt man nicht, wenn. Wenn du es bist, dann sag zu mir, ich soll auf dem Wasser zu dir kommen. Wenn ich jetzt ein Regisseur wäre, würde ich den Film wieder unterbrechen. Und ich wäre jetzt der Coach von Jesus. Ihr wisst, Jesus braucht keinen Coach. Das ist alles nur Blödsinn, was ich jetzt sage. Aber ich versuche das nur zu interpretieren. Ich würde sagen, Jesus, du kennst Petrus, ne? Du weißt, der will jetzt auf dem Wasser laufen, zu dir kommen. Mach das nicht. Der kann da nicht mit üben. Das ist Holsteinplatt. Das kriegt er mit seinem Charakter nicht hin. Verstehst du? Jesus, überleg mal, wenn Petrus, du weißt ja, Petrus, Berg der Verklärung, Hütten bauen und das geschehe dir nur nicht und so. Wenn der jetzt auf dem Wasser läuft, ne, der kommt glatt und macht ein Selfie mit dir. Und dann postet der das, der Messias und ich, Alter, was geht? Das kann der nicht vertragen. Also lass den im Boot, du bleibst hier. Außerdem bekehrt sich keiner, wenn jemand auf dem Wasser läuft. Der Hunger auf der Welt wird auch nicht gestillt. Der gibt auch nicht seinen Zehnten auf dem Wasser, weil hier gibt es keinen Eimer. Lass den da einfach. Okay, Jesus? Und die Bibel sagt, Jesus sagt, komm. Das ist übrigens der Vorteil, wenn du Gott bist. Du kannst machen, was du willst. Ich kann nicht machen, was ich will. Jesus sagt, komm. Petrus stieg aus dem Boot. Jetzt denkt euch mal in dieses Boot rein. Die anderen 11 saßen ja auch da. Ich hätte zu gerne erlebt, was haben die wohl gedacht? Habt ihr gewusst, dass Menschen ständig denken? Ständig denkst du. Ich bin total dankbar, dass ich nachts schlafen kann. Endlich mal ein paar Stunden Pause. Und ich habe mir sagen lassen, Frauen denken noch mehr als Männer, weil sie fühlen auch noch was dabei. Diese 12 denken jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass die dachten so, Petrus, husch, husch, kennst du schon den neuesten Taucherwitz? Sagt ein Taucher, ich gehe jetzt unter. Blub, blub. Endlich wird er getauft. War ja noch nie ganz unter Wasser. Ja, jetzt säuft er gleich ab. Ich gebe zu, es ist ein klitzchen bisschen Schadenfreude, wenn er jetzt absäuft. Petrus, möchtest du jetzt bitte auf dem Wasser laufen? Wir supporten dich auch. Ich kann mir vorstellen, Thomas, der allgemein als Zweifler gilt, sagt so, oh, ich zweifle, ob das vom Herrn ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich fühle mich gar nicht abgeholt hier. Das hängt mich innerlich total ab. Auch. Und ich sehe so Johannes, der sagt, oh, sollen wir beten, das Feuer vom Himmel fällt hier so mitten auf dem See. Das wäre ein Wahnsinnspanorama. Und ich weiß nicht, was sie gedacht haben, aber Petrus, der arme Kerl, musste jetzt aus dem Boot, weil merke, wenn du eine große Klappe hast, dann bringst du dich in Schwierigkeiten. Er sagte, Jesus, sag doch einfach komm, und Jesus sagt, komm. Okay, jetzt muss er irgendwie auf dem Wasser laufen, und ich weiß ja nicht, wie das ging. Irgendwie funktioniert das, er läuft auf dem Wasser, und ich stelle mir das so vor, Kleinhirn an Großhirn, was machst du da? Großhirn an Kleinhirn, ich gehe auf dem Wasser. Auge an Großhirn, stimmt. Kleinhirn an Großhirn, warst du denn beim Physikunterricht nicht dabei? Man kann doch gar nicht auf dem Wasser gehen. Kleinhirn an Großhirn, stimmt jetzt, wo du sagst. Ah! Sogleich streckt Jesus seine Hand aus, hält ihn fest und sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Jetzt sagst du, Pastor, das ist eine coole Story, aber was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? Das stellen wir jetzt fest. Ich glaube, dass einer der wichtigsten Faktoren für Christen ist, dass wir Gott vertrauen. Das ist die Währung des Himmels. Glauben ist die Währung des Himmels. Und Glauben ist keine Technik oder keine Disziplin. Glauben heißt eigentlich, ich vertraue Gott mehr als mir selber. Ich vertraue Gott mehr als meinen Umständen. Und Glauben ist gar nicht so einfach, weil der Nachteil, den wir haben als Christen ist, ich kann dir jetzt nicht sagen, ich glaube an Jesus, einen Moment, ich habe noch einen dabei. Guck mal hier, kannst du mal anfassen, kannst du mal anmachen, möchtest du auch einen Jesus? Geht nicht, habe ihn nicht dabei. Also sage ich jemanden, hör mal zu, ich glaube an Jesus Und also platt gesagt, sage ich, ich glaube an Jesus, der ist unsichtbar, den kriegst du nicht zu sehen, der will aber alles von dir, der will nicht nur ein bisschen, der will dein ganzes Leben und du lebst in Hingabe zu dem, den du nicht zu sehen bekommst, aber die absolute Sicherheit bekommst du in dem Moment, wenn du stirbst. Da würde ich denken, wer glaubt sowas? Also ich meine, da kannst du ja besser noch Eskimos einen Kühlschrank verkaufen. Und trotzdem funktioniert das seit 2000 Jahren. Weil das Geheimnis bist gar nicht du, das bin gar nicht ich. Das Geheimnis ist der Heilige Geist, die Brille, der in der Lage ist, Menschen nach über 2000 Jahren Glauben ins Herz zu geben. Dass du sagst, ich weiß, dass das stimmt. Ich weiß, dass Jesus lebt. Ich weiß, dass er für mich gestorben ist. Ich weiß, dass er mir ein neues Leben gegeben hat. Nein, ich kann ihn nicht sehen. Aber ich weiß, das stimmt, das ist wahr. Das fasziniert Gott am meisten. Du beeindruckst ihn nicht mit deiner Intelligenz, mit deinem Auto, mit deinem Aussehen, mit deinem Können, mit deinen Komplexen oder sonst wie irgendetwas. All das, womit willst du Gott beeindrucken? Mit Schönheit, damit kannst du Menschen beeindrucken. Gott hat das gemacht. Willst du ihn beeindrucken mit Intelligenz? Glaub mir, im Gegensatz zu Gott bist du ziemlich unterentwickelt. So ist immer die Frage, mit wem du dich vergleichst. Aber Gott ist total beeindruckt, wenn jemand, der ihn nicht sieht, ihm vertraut. Das ist das Höchste, das ist die Königsdisziplin. Und deswegen ist Jesus total begeistert, weil Petrus hat zwar eine große Klappe, aber Petrus wagt etwas und Petrus glaubt Jesus das, dass er sagt, ich komm, wenn Jesus sagt, komm. Wir alle wissen, man kann nicht auf dem Wasser laufen, oder? Geh heute Abend, fahr an irgendeinen See, nimm deine 12 Freunde mit aus deiner Kleingruppe und dann stellt euch da alle hin und sagt, wir laufen jetzt auf dem Wasser. Ich hoffe, du kannst schwimmen, weil du wirst untergehen. Aber offensichtlich ist das so, wenn Jesus etwas sagt, dann kann man Dinge tun, die man normalerweise nicht tun kann. Und das musst du im Kopf haben. Wenn Jesus etwas sagt, dann kannst du Dinge tun, die du normalerweise nicht tun kannst. Und jetzt kommt die große Herausforderung. Es gibt im Prinzip zwei Sorten von Christen. Die einen, es geht hier nicht um Nicht-Christen. Die einen sitzen im Boot und im Boot zu sein ist großartig. Du wirst nicht nass. Es ist sicher. Du gehst kein Risiko ein. Und wenn du im Boot sitzt, dann bist du großartig darin, Kommentator zu sein. Das zu kommentieren, was die Leute machen, die auf dem Wasser laufen. Jetzt ist EM. Guckt irgendjemand Fußball? Okay, also ich sag euch jetzt mal, wie ich Fußball gucke. Ich setze mich auf mein Sofa, und zwar ein langes Sofa, streck meine Beine aus. Dann habe ich eine Tüte, das mag ich jetzt gar nicht sagen, aber von dem Zeug, was da eben auf der Bühne war, gerne neben mir. Und du weißt, bei Chips ist die goldene Regel, wenn du das erste Ding gegessen hast, hast du verloren. Wenn du gewinnen willst, leg das da nicht hin. Wenn du das erste... So, dann sitze ich da mit meiner Tüte, hab noch ein biblisches Kaltgetränk dabei und freue mich. Und dann habe ich noch ein paar Haribos und so weiter und so fort. Und dann gibt es wieder die Aufstellung. Und ich denke... Oh Mann, wie kannst du den nur aufstellen? Also es ist ja unglaublich, ich würde jemand anders aufstellen. Und dann läuft das Spiel und einer unserer Stürmer, habt ihr das gegen Irland gesehen? Ich weiß nicht, wie viele Torchancen wir verballert haben. Das ist ja eine Unfähigkeit, nicht mehr zu überbieten. Und ich sitze denn da und ich sage, das ist mein Klassiker, den hätte meine Oma noch reingemacht. Und jetzt kommt die bittere Wahrheit. Was ich sage, interessiert keinen Menschen. Was ich sage, ist absolut dumm. Wenn ich die Treppe hochlaufe, fange ich schon an zu pfeifen. Und ich kämpfe, dass aus dem Fußball kein Basketball wird. Ich hätte das Ding nicht reingemacht. Aber ich kommentiere so, als wenn ich Bundesliga spielen könnte, als wenn ich in die Nationalmannschaft gehöre. Kennt ihr auch solche Leute? Weißt du, und im christlichen Leben ist das auch so. Ich kommentiere, was andere machen, während sie auf dem Wasser gehen. Auf dem Wasser gehst du ein Risiko ein. Du kannst absaufen. Im Boot kannst du nicht absaufen. Aber weißt du was? Lieber auf dem Wasser laufen und die Hilfe von Jesus Christus brauchen, als im Boot zu sein und nur dumme Kommentare abzugeben gegenüber anderen Leuten, die das tun, was Gott ihnen gesagt hat. Und manchmal, ich mag es gar nicht sagen, sitze ich auch im Boot und kommentiere Christen, die neue Wege gehen, die ein Risiko mit Gott eingehen. Und ich bin auf der sicheren Seite. Aber weißt du was? Jesus liebt Leute, die auf dem Wasser sind. Und selbst wenn du da mal untergehst, lässt er dich nicht absaufen. Glauben heißt, lieber auf dem Wasser die Hilfe von Jesus benötigen, als immer am Boot bleiben. Und wenn man Dinge erleben will, die man noch nicht erlebt hat, muss man eben Dinge tun, die man noch nicht getan hat. Und wenn du Jesus nachfolgen willst, dann verspreche ich dir eins. Er wird versuchen, dich zu einem Glaubensmenschen zu erziehen. Und das ist ganz schön schwer, besonders für uns Deutsche. Warum? Hast du mal deine Eltern gefragt, wie viel Versicherung die haben? Also ich besitze ein Haus. Du kannst in Deutschland nicht mal ein Haus besitzen, ohne eine Feuerversicherung zu haben. Meine Kinder, alle Haftpflicht versichert. Warum? Weil dieses Bild spukt in meinem Kopf rum. Es spukt natürlich nicht wirklich, aber ihr wisst ja, was ich meine. Mein Sohn könnte mit einem Ball durch eine Scheibe schießen. Und schon muss ich ganz viel Geld bezahlen. Also zahle ich doch lieber jeden Monat oder jedes Jahr meine Haftpflicht, falls mein Sohn jemals durch eine Scheibe schießt. Das ist übrigens ein Bild aus den 60er Jahren. Wir haben inzwischen Doppel- oder Dreifachverglasung. Wir haben keine Lederbälle mehr, sondern Plastikbälle, die so wirken wie Lederbälle. Heute fliegen keine Bälle mehr durch die Scheibe. Aber ich habe eine Haftpflichtversicherung, weil vielleicht findet er einen alten Ball und ein altes Fenster. Ich bin versichert. Ich bin versichert gegen jenes, gegen dieses, gegen welches, gegen Haarausfall, gegen Betriebsunfall, gegen, keine Ahnung, gegen Pubertät, gegen laute Musik. Der Deutsche ist voller Angst, er versichert sich gegen und für alles. Und sowieso sind wir alle rentenversichert und alle rentenzusatzversichert und ich habe auch gar nichts dagegen. Aber verstehst du, was das mit uns macht? Wir brauchen Sicherheit, 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 Sicherheit. Und jetzt sagt Jesus, mein Reich besteht nicht aus natürlicher Sicherheit, mein Reich besteht aus Glauben. Das heißt, du hast keine Sicherheit. Du gehst erst aus dem Boot und dann weißt du, ob das Wasser funktioniert. Du legst erst die Hände auf und dann weißt du, ob jemand gesund ist. Du erzählst erst jemanden von Jesus und dann merkst du, ob er Interesse hat. Das Reich Gottes ist genau andersrum. Erst machst du das, was Jesus sagt und dann passiert etwas. Es passiert nicht erst und dann machst du das. Und das ist für uns richtig schwer, das zu verstehen. Und jeder von euch, wenn ihr Jesus nachfolgt, ich verspreche euch, ihr kommt permanent in Situationen hinein, wo Gott euch herausfordert, steig aus deinem Boot, geh auf dem Wasser, mach das, was Gott dir gesagt hat und du wirst denselben Kampf haben, den alle Christen zu allen Zeiten hatten. Und sagt, Herr, gib mir erst eine Garantie, dann mache ich das. Lass erst einen Engel vom Himmel erscheinen, dann tue ich das. Und Gott sagt, nee, das mache ich nicht, weil deine Lektion ist jetzt zu lernen, zu vertrauen. Ich komme zu dem zweiten und zu dem letzten Punkt heute Abend und der hängt direkt mit dem ersten zusammen. Jeder Mensch hat ja so eine Lebensmission. Erfülle deine Mission. Deine Mission ist nicht meine Mission. Meine Mission ist nicht deine Mission. Jeder von uns hat Dinge, die nur er tun kann. Und das sind nicht immer die Dinge, dass man ganze Länder und Städte verändert. Manchmal ist es das ganz einfach. Ich verändere mich, mein Leben, meine Familie, meine Straße, das Leben eines Waisenkindes, das Leben eines Menschen. Es ist so vielfältig. Aber ich weiß, Gott versucht uns immer zu ködern über unsere Fantasie. Eines Tages spricht Gott zu einem alten Mann namens Abraham und er sagt ihm, Abraham, du wirst viele Nachkommen haben. Zu dem Zeitpunkt hatte er gar keine Nachkommen. Er war schon alt. Und dann sagt Gott, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Ich habe darüber nachgedacht, wieso Sterne am Himmel, wieso Sand am Meer. Ich habe nicht alle Antworten, aber hier ist der Versuch, meine Antworten. Abraham war Beduine, der lebte in Zelten. Weißt du, was das Letzte war, was er abends gesehen hat? Sterne. Und Gott hat ihm gesagt, deine Nachkommen, Sterne, Sterne. Ich glaube, jeden Abend, wenn er in den Himmel guckte, dachte er an das, was Gott ihm gesagt hat. Und weißt du, was das Erste war, was er morgens gesehen hat, wenn er aus seinem Zelt kam? Sand. Okay, das Meer, das war einfach Werbeabteilung vom Himmel, aber Sand hat er auf jeden Fall gesehen. Und kannst du dir vorstellen, nachdem Gott ihm sagte, deine Nachkommen werden so sein wie der Sand am Meer, wie der Sand in der Wüste. Jeden Morgen, wenn er aus seinem Zelt kam, sieht er Sand. Und weißt du, was er gedacht hat? Ach, Gott hat mal gesagt, so werden meine Nachkommen sein. Was hatte er zu dem Zeitpunkt? Nichts. Ich glaube, dass Gott zu uns redet über Träume und Visionen. Und ich meine jetzt nicht Träume und Visionen vom Heiligen Geist geschenkt, im Sinne von, du hast einen prophetischen Traum oder darum, daran glaube ich auch. Sondern ich glaube, dass es bestimmte Bilder gibt, die Gott in dein Herz pflanzt, wo du merkst, wann immer du daran denkst, dann pocht dein Herz, dann weißt du, that's me, da ist irgendwas drin, was Gott für mich vorbereitet hat. Für Abraham waren das Sand und Sterne. Und die haben ihn daran erinnert, du sollst der Vater vieler Völker sein. Ich saß mit einem Kollegen zusammen und er sagte mir, weißt du, meine Freunde und ich haben in einem bestimmten Haus immer Drogen genommen. Das war unser, sozusagen unser Partykeller. Und dann hat Jesus mich gerettet. Ich bin da rausgekommen, meine Freunde haben sich weiter getroffen, haben immer Drogen weitergenommen. Und eines Tages schlage ich die Zeitung auf und dann lese ich, dass einer meiner Freunde im Drogenrausch einen meiner anderen Freunde getötet hat. In diesem Haus, wo wir immer alle zusammen waren. Und jedes Mal, wenn er an dem Haus vorbeifuhr, dann sah er tot. Erinnerte er sich daran, hier ist jemand von meinen Freunden ums Leben gekommen. Eines Tages fuhr er dort vorbei und Gott hat seinen Blickwinkel verändert. Und er hat ihm deutlich gemacht, da soll nicht mehr länger Tod herrschen, sondern Leben. Und jetzt wird genau in diesem Haus eine neue Gemeinde gepflanzt. Und anstatt, dass man bei diesem Haus an Tod denkt, denkt man an Leben. Weil eine wahre Gemeinde wird Menschen von der Finsternis zum Licht führen, vom Tod zum Leben führen. Gott hat seinen Blickwinkel total verändert. Ich weiß von einem anderen Menschen, Erdbeben in Haiti vor vielen Jahren, das weiß schon keiner mehr, weil wir so überflutet sind mit solchen Schreckensnachrichten. Ein ganzes Land zerstört, Tausende von Tote und die waren sowieso schon arm und jetzt alles zerstört, Verwüstung, Tod, Zerstörung und ein gläubiger Mann läuft dort durch, er sieht auch die Zerstörung, aber während alle nur Tod und Zerstörung sehen, sieht er ein Krankenhaus. Das existierte gar nicht, das existierte nur in seinem Kopf. Der Heilige Geist malt ein Bild in seinen Kopf hinein, und zeigt ihm, wenn hier ein Krankenhaus stehen würde, wo jeder kommen könnte, unabhängig davon, ob er krankenversichert ist oder nicht, wo jeder Hilfe bekommt, wo Leben fließt, wo Hoffnung geschieht. Und er fährt nach Hause und er hat Sand, er hat Sterne, er hat ein Bild, was Gott tun will. Und heute steht auf Haiti genau dieses Krankenhaus. Woher kommt das? Weil der Heilige Geist beständig versucht, uns aus unserem Alltag rauszulocken und uns Bilder in unsere Herzen malt, was Gott mit uns tun könnte. Das muss nicht immer so dramatisch sein. Bei manchen ist das die Herausforderung, ein Kind aufzunehmen. Bei manchen ist das die Herausforderung, 10% ihres Einkommens zu geben. Bei manchen ist es die Herausforderung, 20% zu geben. Für manche ist es die Herausforderung, eine Firma zu bauen und dort Millionen einzunehmen, aber das nicht für sich zu verbrauchen, sondern in das Reich Gottes zu investieren. Für manche ist das die Herausforderung, in ein anderes Land zu gehen und dort Mission Gottes zu leben. Für manche ist das die Herausforderung, eine neue Gemeinde mitzupflanzen. Für manche ist das die Herausforderung, einfach in einem Team zu sein, wo etwas Neues gepflanzt wird. Und für manche ist das die Herausforderung, etwas zu tun, was sie sich selber nicht zutrauen, was auch immer das ist, eine Kleingruppe zu leiten, mitzusingen oder irgendetwas zu tun, aber du weißt, ich kann das nicht, aber Gott hat dir ein Bild in dein Herz gemalt und eigentlich weißt du, es ist etwas möglich, aber ich traue mich nicht. Und meine Frage an dich heute Abend ist, so kenne ich meinen Gott, welche Bilder malt Gott eigentlich in dein Herz hinein? Weil weißt du, was das Schlimmste ist, was uns passieren kann? Krankheit ist schlimm. Sünde ist schlimm. Aber weißt du, was noch schlimmer ist? Wenn du einfach nur lebst, morgens aufstehen, abends zu Bett gehen, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Das ist kein Leben. Das ist Vegetieren. Wir sind mehr als ich muss essen und trinken und arbeiten. Und der Traum der Jüngerschaft ist es auch nicht, ich möchte ein Haus besitzen und ein Auto. Das ist das Ziel von christlicher Jüngerschaft. Das ist das Ziel von Kapitalismus. Und ich habe nichts dagegen, dass du ein Haus hast. Du sollst ein großartiges Haus haben. Aber das ist etwas, was Gott uns dazu gibt. Das ist nicht die Mission unseres Lebens. Die Mission unseres Lebens ist, diese Welt ein wenig besser zu machen, als wir sie vorgefunden haben zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Welt betreten haben. Diese Mission hängt damit zusammen, dass dein Leben das Leben von anderen Menschen positiv verändert. Weil alles, was bei Gott Bedeutung hat, ist, wenn Menschenleben verändert werden. Wofür ist Jesus gestorben? Für Menschen. Für welche Sünden ist er gestorben? Für die Sünden von Menschen. Wen wollte Jesus im Himmel haben? Menschen. Wann gibt es Freude im Himmel? Wenn ein einziger Mensch zu Jesus umkehrt, dann ist Freude im Himmel. Mit anderen Worten, dann ist Party. Party bei den Engeln, Party im Himmel. Hast du dich mal gefragt, warum Party im Himmel ist? Wenn nur ein einziger zu Jesus kommt, da denke ich, die Latte liegt ja gar nicht hoch. Das ist ja für Deutschland gemacht. Einer, weil Gott feiert einen. Weil Jesus hat alles gegeben, damit dieser eine bei ihm sein kann. Für ihn ist das nicht Numero 2.444.356. Für ihn ist es der eine, die eine. Und Jesus wäre auf diese Welt gekommen für den einen, für die eine, weil Jesus ein Retter ist, weil Jesus das Beste ist, was einem Menschen passieren kann, weil er der Weg ist, weil er die Wahrheit ist, weil er das Leben ist, weil er großartig ist und weil es sich lohnt, für ihn alles zu geben, weil er ist das Beste, was uns jemals passiert ist. Warum sage ich das so deutlich? Ganz einfach, du bist jung. Du hast gegenüber mir einen unglaublichen Vorteil. Du bist jung. Du hast dein ganzes Leben vor dir. Du kannst es steuern. Du kannst diese Träume, die Gott dir gegeben hat, du kannst sie leben. Du kannst aber auch einfach nur leben. Oder du kannst deine Träume leben. Und wie gesagt, die Träume sind nicht immer nur die ganz großen. Aber Gott legt in jeden von euch etwas hinein. Und bei jedem Traum, selbst bei dem kleinsten Traum, ist es so, du kannst das nicht von alleine. Weil jeder Traum, der von Gott ist, ist ein bisschen größer als das, was du kannst. Deswegen der Klassiker der biblischen Ausreden. Hast du mal darüber nachgedacht? Ich bin zu jung. Zweimal. Jetzt könnte man sagen, ich bin zu alt. Ich muss was erledigen. Mose sagt, ich kann nicht reden. Und so weiter und so fort. Glaubst du, dass irgendeine Ausrede, die du hast, dass sie nicht schon mal irgendjemand auf dieser Welt hatte? Ich bin zu klein, ich bin zu groß. Ich bin zu alt, ich bin zu jung. Ich muss noch was erledigen, ich muss meine Eltern begraben. Ich muss jenes machen, ich muss noch dieses machen. Ich muss noch ein Konto einrichten, ich muss erst meine Ausbildung machen, ich muss erst studieren. Ich habe den falschen Akzent, wer wird mir denn zuhören? Das geht ja gar nicht. Ich habe die falsche Hautfarbe, ich habe die falsche Bildung. Ich habe viel zu wenig Bildung, ich habe zu viele Bildung. Weißt du, wir sind so unglaublich kreativ, warum wir manche Dinge nicht tun können. Und wir vergessen, niemand kann auf dem Wasser laufen, es ist ein Wunder. Was du tun sollst, ist ein Wunder. Und weißt du, was das Geheimnis ist? Gott kommt dir auf dem Wege entgegen und Gott erfüllt deinen Traum. Und du wirst am Ende deines Lebens nicht sagen, ich war's. Du wirst am Ende sagen, Gott hat das in mir gewirkt. Er war der Anfänger, er war der Vollender und er hat es nicht getan, weil ich da war, sondern obwohl ich da war. Aber ich hab's getan. Ich bin nicht der Beste, aber ich habe es getan. Und deswegen glaube ich auch, dass nicht die Besten diese Welt verändern. Ich kenne lauter Leute, die sind zigmal besser als ich. Die sind gebildeter, die sind größer, die sind intelligenter. Die haben keine Rechtschreibschwächen, die haben eine viel bessere Grammatik. Aber all sie tun das nicht. Also stellen wir uns in die Reihe an und sagen, Gott, Ich weiß nicht, was du mit mir machen kannst, aber ich wollte einfach nur mal Bescheid sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Sende deinen Traum in mein Herz. Hier bin ich. Sende deinen Traum in mein Herz. Was auch immer es ist, Gott, ich will das leben. Was für ein Potenzial, wenn nur die Hälfte von uns das tun würde. Das wäre Wahnsinn, das würde diese Stadt verändern, das würde deine Stadt verändern. Ich meine, 12 Leute damals, hast du mal überlegt, warum sind wir eigentlich hier, wenn du das zurückverfolgst, ne? Über die ganzen Jahrhunderte, dann wirst du am Ende bei 12 Männern landen. Und diese 12 Männer hatten was von Jesus gehört. Und diese 12 Männer waren einfache Leute, die haben ihr ganzes Leben Israel nicht verlassen. Israel ist so groß wie das Bundesland Hessen. Die haben ihr ganzes Leben Israel nicht verlassen. Sie waren einfache Leute und am Ende seines Lebens oder vor seiner Entrückung sagt Jesus diesen Leuten, Jungs, ich habe einen Auftrag für euch. Hier ist mein Traum für euch. Jetzt male ich das in euer Herz hinein. Geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Wenn ich da gestanden hätte, also ich habe meistens eine freche Schnauze, hätte ich gesagt, Jesus, hast du es ein bisschen kleiner? Ist ein bisschen groß jetzt, so mit ganze Welt und so. Wie wäre es mit meiner Familie? Aber Jesus sagte, die ganze Welt. Und weißt du was? Alle haben diese Mission gelebt. Und dass du heute hier bist, hat was damit zu tun, dass diese 12 Männer diesen Traum, den Jesus ihnen gegeben hat, gelebt hat. Weil du kannst uns alle nachverfolgen und du wirst am Ende bei diesen 12 Männern landen. Keine perfekten Leute. Denk an Petrus, große Schnauze. Charakterliche Defizite. Sagen, ja, das war die Jünger, das war ein Apostel, der hat gar keine Defizite. Das war Hammer hier, Typen und so. Jesus, Apostel, Homie Bobby. Und da ging die Post ab und Kranke und Dämonen. Und die waren charakterlich tipptopp, ja. Eines Tages sind sie unterwegs, Jesus läuft voraus und sie streiten sich. Worüber streiten sie sich? Wer heute die Füße waschen darf, wer abwaschen darf. Nein, sie streiten sich, wer ist eigentlich der Größte von uns? Hätte ich das abgefahren, oder? Wer ist eigentlich der Größte? Also ich bin hier der Superapostel, verstehst du? Ich werde mal einen Flieger haben und dann werden Leute meine CDs auf der ganzen Welt hören und so. Und dann sagt Petrus, ach, mein Schatten, weißt du, der wird auf die Leute fallen. Und dann bang, also Hand auflegen ist für Anfänger, weißt du, dat, ich bin eine ganz anderen Dimension. Und dann wird Johannes sagen, also Leute, hier, ihr mit eurem Machertum und so, ich liege immer an der Brust von Jesus und ich höre seinen Herzschlag. Und dann bringe ich eine Worship-CD raus, weißt du, am Herzschlag Gottes. Und dann saugst du das mal innerlich so richtig auf. Das ist das Größte, ihr mit eurem Action-Zeug hier und so. Und Judas sagt, ja, wir werden viel Geld verdienen mit dem Evangelium. Ich bin der Größte. Gott will uns alle reich machen. Schön sind wir ja schon. Und dann kommen sie ins Haus und ich liebe Jesus, wie er mit ihnen umgeht. Weißt du, was ich mit denen gemacht hätte? Antreten! Loser! Ach, ich würde noch Sachen sagen, die ich später sowieso wieder bereuen würde. Spinner, Idioten, Wahnsinnige, habt ihr einen an der Waffel? Wer ist der Größte? Habt ihr irgendwas verstanden? Es geht hier nicht um Big Mac, es geht hier um Gott und so. Und Jesus ist viel cleverer als ich, weil er ist ein guter Pädagoge. Er sagt, Jungs, kommt doch mal her. Er sagt, ja, hier, Jesus, da sind wir, Jackie und so. Und dann sagt er, sag mal, worüber habt ihr eigentlich eben geredet? Auf einmal wird es ganz still. Wie peinlich ist das denn? Ja, also wir haben darüber geredet, wer ja auch am lautesten in Zungen beten kann. Also wer der Größte ist. Und soll ich dir was sagen? Ich behaupte, sie haben sich nie wieder um dieses Thema gestritten. Weißt du, was Jesus dann gemacht hat? Ich habe eine Lektion für euch. Hier ist ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Kann ich mal einen Zehnten geben? Ein Kind. Weißt du, wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer der Größte unter euch sein will, der wird euer aller Diener sein. Sag mir nicht, die Jünger waren besser als du und ich. Aber weißt du, was sie gemacht haben? Sie waren nicht die Besten. Aber sie haben das gemacht, was Jesus ihnen gesagt hat. Und das ist das, wo wir Jesus heute Abend eine Antwort geben können. Das ist das, wofür es diese Konferenz gibt. Es geht nicht darum, Wochenende eine gute Show gehabt zu haben. Und hoffentlich war die Show gut. Also was ich mitbekommen habe, war sie großartig. Ich finde, alle Gemeinden sollten coole Sachen haben. Langweilige Kirche ist Sünde. Das geht ja gar nicht. Weil stell dir mal vor, Leute kommen in eine langweilige Kirche und denken, oh, wenn das im Himmel, also ich finde das jetzt schon ziemlich langweilig, wenn ich das für immer haben muss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Ich finde das gut. Aber weißt du, es gibt noch einen Schritt darüber hinaus. Es geht darum, dass du deine Mission erfüllst. Und weißt du, was das Komische ist? Ich kann jetzt nicht sagen, weißt du was? Kein Problem, ich nehme deine Mission. Ich mache das schon nebenbei noch mit. Geht nicht, nur er kann seine Mission erfüllen. Nur er kann seine Mission erfüllen. Nur du kannst deine 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 Mission erfüllen. Und zukünftiger Pastor, nur du kannst deine Mission erfüllen. Ich kann nicht deine Mission erfüllen. Ich kann dir nicht mal deine Mission geben, weil ich bin nicht dein Herr, ich bin nicht dein Chef. Aber ich weiß, dass Gott etwas Großartiges für dich geplant hat. Er braucht nicht die Besten, er braucht die, die sagen, Gott, was immer du hast, hier bin ich, ich stelle mich an, ich will das leben, was du in mein Herz legst. Vielleicht weißt du schon, was in deinem Herzen ist, dann trau dich, das zu leben. Vielleicht weißt du das noch nicht, dann such die Mission deines Lebens. Die muss vom Heiligen Geist Gottes kommen. Und ich lade dich jetzt ein, etwas ganz Heiliges zu tun. Ich lade dich ein, während irgendjemand Klimpi-Dimpi macht. Ich lade dich jetzt ein, dass du dich anstellst bei Jesus und dass du sagst, Herr, hier bin ich. Keine Ahnung, was du machen willst. Vielleicht habe ich auch schon Ahnung. Aber eins kann ich dir sagen. Wenn du willst, laufe ich sogar auf dem Wasser. Ich mache das, was du sagst. Ich will das lernen, dir zu vertrauen. Ich will mein Leben nicht vergeuden. Ich will mein Leben für dich leben. Ich will meine Mission leben. Ich will nicht am Ende meines Lebens sagen. Und viele Christen sagen das. Am Ende ihres Lebens, wenn ich nochmal leben könnte, würde ich alles anders machen. Ich habe so viel Mist gebaut, so viel vergeudet, so viel Schrott in meinem Leben zugelassen. Und ja, ich glaube, dass Gott das vergibt. Ich glaube, er ist noch gnädiger als wir alle zusammen. Gott vergibt das. Aber weißt du, es kann nicht das höchste Ziel sein, dass Gott uns vergibt. Es muss was darüber hinausgehen. Ich möchte, dass du am Ende deines Lebens sagst, zu deinen Kindern und zu deinen Enkelkindern, ich war vielleicht nicht der Beste und ich war nicht perfekt, aber ich habe den Traum gelebt, den Gott mir gegeben hat. Und ich möchte euch raten, bitte lebt auch den Traum, den Gott euch gegeben hat und euch gegeben hat. Wenn er es mit mir machen konnte, dann kann er es erst recht mit euch machen. Ihr seid viel cleverer und besser als ich. Und um das einmal zu sagen, entscheiden wir uns heute vorher. Weil wenn du da bist, kannst du nichts mehr ändern. Die Weichen werden jetzt gestellt. Und wenn du sagst, Gott, hier bin ich, ich stelle mich einfach an. Zur Not laufe ich auf dem Wasser. Ich will das lernen. Ich will das lernen. Ich will die Träume leben, die du mir gegeben hast. Ich will die Mission umsetzen. Dann lade ich dich jetzt ganz einfach ein. Komm einfach nach vorne. Dann kniest du dich hier nieder. Und dann denkst du einfach, dass du kniest jetzt vor Jesus. Das ist ein heiliger Moment. Und wenn du sagst, oh, da gehen gleich ganz viele nach vorne, dann muss ich das auch tun. Lass das, funktioniert nicht. Ist auch nicht schlimm. Es gibt Momente, da bleibt man sitzen. Es gibt Momente, da reagiert man. Alles gut. Wenn du sagst, ich möchte ein Wasserläufer für Jesus sein. Ich möchte die Mission meines Lebens leben. Und ich bitte Gott um den Heiligen Geist, dass ich das leben kann. Dann lade ich dich ein, einfach jetzt zu kommen. Vielleicht bist du noch gar nicht für Jesus entschieden. Deine Eltern sind gläubig. Du bist einfach da, weil deine Eltern das wollen, weil dein Jugendpastor dir auf die Nerven gegangen ist. Großartig. Hauptsache, du bist da. Ich habe mal einen in meiner Gemeinde gehabt. Das ist der Brüller. Habt ihr noch so viel Zeit? Eine letzte Story. Der kommt in die Gemeinde. Seine Schwester hatte sich gerade für Jesus entschieden. Und er hatte Liebeskummer. Seine große Liebe hatte ihn verlassen. War total fertig. Und sie hatte ihm gesagt, weil sie war noch nicht so lange gläubig, sie hat noch keinen Kurs besucht. Sie hat ihm gesagt, weißt du was, komm doch mal in unsere Kirche, da sind so hübsche Mädchen. Und er dachte, ja, das ist gut. Da sind so hübsche Mädchen, ich gehe mal mit in die Kirche. Kommt mit in die Kirche, macht sein Radar an. Und weiß irgendjemand, was ich meine? Okay. Und auf einmal spricht Gott zu ihm durch unseren Lobpreisleiter. Sagt ein paar Sätze, wo er auf einmal merkt, Gott meint mich. Aber ich bin hier doch nur hergekommen, um mal zu gucken, was hier noch so rumläuft. Und an dem Tag hat er sich für Jesus entschieden. Die Motivation, warum du in den Gottesdienst kommst, ist mir sowas von egal. Weil ich weiß, es gibt bei Gott keine Zufälle. Du bist hier und du solltest genau das hören, was du an diesem Wochenende hören solltest. Und selbst wenn deine Eltern gesagt haben, du gehst dahin, selbst wenn deine Oma gesagt hat, wenn du da gehst, selbst wenn dein Jugendpastor dir 15 SMS geschickt hat, du komm unbedingt mit uns, ist ganz egal. Jetzt hast du Gott gehört. Und jetzt ist up to you. Und weißt du was? Man muss sich immer eine laute Entscheidung für Jesus treffen. Du kannst heute Abend auch kommen und sagen, mit all den anderen, die Mission ihres Lebens festmachen wollen, kannst du einfach kommen, beugst deine Knie und sagst, Jesus, ich bin's. Ich wollte dir nur sagen, von heute an bin ich dabei. Was auch immer schlecht ist in meinem Leben, nimm das raus. Irgendjemand ist hier, du hast angefangen regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig, zu kiffen, also Hasch zu rauchen. Und du hast ein paar Freunde, die das in dein Leben gepflanzt haben. Und diese Freunde sind echt uncool. Und ich sehe im Geist, dass diese Freunde eine echt üble Entwicklung machen werden. Und ich warne dich heute Abend von Gott her. Du musst diese Freunde loswerden. Die tun dir nicht gut. Denk an dieses Schauspiel. Die tun dir nicht gut. Du darfst denen nicht zuhören, weil du kommst in die gleiche Richtung. Stop it einfach. Hör einfach auf damit. Stop it. Und wenn du sagst, ich krieg's nicht hin, erzähl's jemandem. Erzähl's deinem Jugendleiter, deinen Eltern. Stop it. Warum? Das endet schlecht. Glaub mir das. Und deswegen sagt Gott dir das heute Abend. Mach es nicht. Lass es lieber. So. Der Altarraum, so nennt man das, glaube ich. Theologisch ist das falsch, Altarraum im Neuen Testament zu benutzen. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was gemeint ist. Das ist hier die Gebetsfläche. Du sagst, Herr, it's me, ich will Wasserläufer sein. Und irgendwas mit meinem Leben machen kannst. Mich hast du schon mal. Du musst es sowieso machen. Dann darfst du jetzt einfach kommen. Dann darfst du von deinem Platz aufstehen. Dann darfst du einfach nach vorne kommen. Darfst deine Knie beugen. Und darfst Gott einfach eine Antwort geben. Du gibst nicht mir eine Antwort. Du kannst einfach Gott eine Antwort geben. Und wenn du vorne bist, kniest dich einfach nieder und du redest einfach mit Gott. Weißt du? It's me, Jesus. Ich bin's. Ich bin's, Jesus. Wenn du irgendwas machen kannst.